Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
Einen wunderschönen guten Abend, hier ist euer Fußball-Podcast Anpfiff 15:30. Heute mal ganz untypisch an einem Donnerstag, aber besondere Konstellationen erfordern besondere Maßnahmen. Und daher ist es umso schöner, dass ich auch an einem Donnerstag Fabi und Sören zum Abend begrüßen kann.
Hallo zusammen.
Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite aus Meerbusch. Ich freue mich auf die Folge.
Ja, wie ergab es sich, Sören, dass wir uns entschieden haben, anstatt den Montag zu nehmen? Es lag definitiv nicht an Karneval.
Es lag nicht an Karneval. Es lag vielleicht auch ein bisschen an dem Sonntag, an den beiden Knallerspielen Union Berlin gegen Kiel und Augsburg gegen Freiburg, wo man, glaube ich, nicht so richtig Lust hatte, über Fußball zu sprechen. Nein, aber der Hauptgrund war natürlich das Champions-League-Duell Bayern gegen Leverkusen. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, dass wir heute über Fußball reden, heute über die Europapokalwoche, denn ich glaube, ja, die Spiele, die stattgefunden haben, das ist das, was wir als Fußballfans auch sehen wollen.
Genau. Gott sei Dank haben wir auch das Glück, dass Fabi heute mit sehr guter Laune auf jeden Fall bei der Folge teilnehmen wird.
Absolut. Wer sich aber genau daran erinnert, ich habe es angekündigt, den Verlauf des Spiels, und war mir sehr sicher, dass es in die Richtung geht.
Genau. Ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, machen wir es heute so, Jungs. Lasst uns erst über die Champions League sprechen. Und dann kleiner Rückblick auf den letzten Bundesligaspieltag. Und gleichzeitig würde ich dann sagen, steht ja schon quasi der Freitag vor der Türe, blicken wir dann ein bisschen voraus auf den kommenden Spieltag. Und dann sind wir eigentlich, dann, glaube ich, gut durchgekommen dann für heute, würde ich vorschlagen. Ich würde sagen, starten wir mit dem Dienstag. Borussia Dortmund, Heimspiel, zu Gast der OSC Lille. Und am Ende hat es für den BVB nur zu einem Punkt gereicht, beziehungsweise zum 1:1. Mit dem der BVB, glaube ich, nicht so gut leben kann.
Boah, also ich glaube, grundsätzlich zum Spiel muss man sagen, dass es zwei unterschiedliche Halbzeiten waren. In der ersten Halbzeit war der BVB schon die etwas bessere Mannschaft. Ist dann auch verdient, finde ich, mit 1:0 in Führung gegangen durch Adeyemi, der im Moment ja scheinbar wirklich eine tolle Form hat. Ja, und in der zweiten Halbzeit, als wenn der Stecker gezogen wurde, war Lille die bessere Mannschaft, ohne jetzt den BVB an die Wand zu spielen. Aber das muss man, glaube ich, dem BVB ankreiden. Man hat die Franzosen zurück in das Spiel kommen lassen. 1:1, ich glaube, keine ganz so einfache Ausgangssituation für das Rückspiel in Lille. Unterm Strich, glaube ich, ist es ein gerechtes Unentschieden, aber der BVB muss sich vorwerfen lassen, dass er ja nur eine Halbzeit Fußball gespielt hat.
Fabi, eigentlich ein Spiegelbild, wie Sie uns beschrieben hat, auch der letzten Wochen in der Bundesliga, oder?
Also ich glaube, es ist tatsächlich schon fast ein kleiner Skandal für den deutschen Fußball. Wenn man sich auch mal die Spieldaten im Anschluss dann angeguckt hat, man sieht einen Expected Goals-Wert bei Dortmund in einem Heimspiel gegen OSC Lille von 0,27. Lille mit mehr Torschüssen, mehr Spielanteilen. Passquote weniger als 80%. Ballbesitz 43% und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich die Mannschaft, der man eigentlich mehr oder weniger ein Freilos ein Stück weit zugesprochen hat mit Lille. Und bei allem Respekt muss man auch wirklich so sagen, im Achtelfinale gegen OSC Lille musst du weiterkommen. Und dann kannst du natürlich auch nicht in einem Heimspiel vor 80.000 so eine zweite Halbzeit hinlegen. Und eindrucksvoll, ja, gebe ich dir recht, beschreibt es eigentlich, glaube ich, ganz gut, das aktuelle Leistungsvermögen dieser Mannschaft, vielleicht auch den körperlichen Zustand. Ich glaube, es wird mehr und mehr deutlich, dass es auch daran liegen kann, dass der Mannschaft in gewissen Phasen des Spiels einfach der Saft fehlt. Und mehr kann ich eigentlich zu dem Spiel nicht sagen, weil ich gestehen muss, ich bin an dem Abend fremdgegangen und habe Atletico beziehungsweise Real Madrid geguckt. So ehrlich muss ich dann auch sein.
Ja, es machte zumindest in der ersten Halbzeit den Eindruck, hat der BVB es ja relativ gut gemacht, frühes Anlaufen, hohes Pressing und hat Lille da ja auch gar nicht ins Spiel kommen lassen. Aber Du hast es gerade angesprochen, der konditionelle Aspekt hinterher in der zweiten Halbzeit. Niko Kovac hat es dann hinterher auch ja, sehr hart analysiert. Dann geht hinterher die Konzentration verloren, die Meter machst du nicht mehr, bist nicht mehr eng genug beim Ball. Und so lässt dann natürlich so eine Mannschaft dann auch wieder zurück ins Spiel kommen. Es macht auf mich so den Eindruck, als ob der OSC Lille sich die erste Halbzeit erstmal so ein bisschen angeguckt hat. Wurde ja auch jetzt nicht wirklich so gravierend in der Defensive gefordert und hat dann in der zweiten Halbzeit überhaupt erstmal angefangen, Fußball zu spielen, ne?
Ja, und man hat gesehen, welche Qualität in der Mannschaft steckt und wie viel Talent. Und wenn man jetzt zum Beispiel Harald Zorn nimmt, der das 1-1 gemacht hat, oder auch mit David vorne, unglaublich viel Geschwindigkeit. Und da hat man schon gesehen, dass gerade auch Can und Schlotterbeck enorme Schwierigkeiten hatten, ja, das zu verteidigen in der zweiten Halbzeit. Und ich finde gerade auch bei dem Gegentor, wo Can dann rausgerückt ist, quasi den Fehler gemacht hat, den Raum frei gemacht hat für Harald Zorn. Da hat man schon gesehen, dass der BVB scheinbar jetzt nicht die klare Favoritenrolle hatte, sondern dass die Franzosen das richtig stark gemacht haben. Und wie gesagt, wenn man jetzt aufs Rückspiel schaut, also ich sehe es jetzt nicht, dass der BVB dieses Spiel souverän gewinnen wird, sondern es wird eine Riesenherausforderung sein, auch wenn es eine deutsche Mannschaft ist. Das wird ja wirklich eine schwere Aufgabe für den BVB. Mhm.
Vielleicht darf ich auch noch kurz was sagen, was für mich natürlich auch ganz ehrlich ausgesprochen, also ich bin ja Bayern-Fan, ich habe aber jetzt auch nicht irgendwas gegen Borussia Dortmund, ganz im Gegenteil, ich würde mich sogar freuen, wenn es eine dritte Mannschaft gibt, die da oben auch noch in der Bundesliga mitmischt, vor allem wenn es dann international geht. Ich möchte aber einfach nur mal die Viererkette jetzt vom Dienstag: Svensson, Schlotterbeck, Can, Riason. Davor spielst du im zentralen Mittelfeld Groß, Sabitzer. Davor hast du Adeyemi, Brandt, Gittens und ganz vorne Gerassi. Sorry to say, für alle Hardcore-Dortmund-Fans oder alle, die es für die Dortmunder halten, das ist eine erste Elf, die auch in der Bundesliga einfach maximal Durchschnitt ist und in der Champions League auch wahrscheinlich über das Viertelfinale hinaus eigentlich keine Aktien mehr im Spiel haben dürfte. Trotzdem, und das muss man dann schon festhalten, warum ich eigentlich auch so enttäuscht bin, du spielst immer noch gegen den OSC Lille, französische Liga, glaube ich auch gegen Paris, die letzten Wochen ein paar Mal unter die Räder gekommen. Es ist jetzt keine Übermannschaft und normalerweise musst du die Millionen aus dem Achtelfinale bei einem Weiterkommen mitnehmen. Und was ich damit eigentlich sagen will, ist, wenn man wirklich die Wahrheit irgendwo auf den Tisch bringt bei Borussia Dortmund, dann muss man einfach auch sagen, dass es eine Mannschaft ist oder ein Kader ist, der halt einfach nicht die Qualität einer deutschen Spitzenmannschaft irgendwo besitzt. Sieht man dann auch im Speziellen, glaube ich, auch bei den Wechseln. Jan Couto, Bensebaini, Reyna und Bayer. Ich glaube, das sagt eigentlich alles aus. Oder bin ich da vollkommen auf dem falschen Weg oder Holzpfad?
Du sprichst mir da quasi aus der Seele. Und gerade dieses Weiterkommen, da hängen ja auch nochmal, glaube ich, so um die 12 bis 15 Millionen, die man dann vielleicht auch mitnehmen sollte. Und dass der OSC Lille für die eine oder andere Topmannschaft jetzt in der Vorrunde der Champions League auch schon ein Bein gestellt hat, siehe Real Madrid, Juve haben sie unentschieden abgetrotzt, also bei Atletico haben sie sogar gewonnen.
Klar, da gebe ich dir recht, aber das ist Vorrunde und in der Vorrunde, sind wir mal ehrlich, da rutscht jede große Mannschaft aus, guck dir Real, guck dir City, wie sie alle heißen, an. Gut, City ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Guck dir Bayern an. Es ist dann schon auch so und ich glaube, das hat man gestern dann auch gesehen, dann geht das Flutlicht an, dann ist K.O.-Phase, dann hast du 80.000 in dem Stadion und dann muss es eigentlich schon auch genügend Motivation und auch Ansporn sein, das Maximale aus sich rauszuholen und du kannst im Endeffekt eigentlich auch nur froh sein, dass es nur der OSC Lille ist und nicht irgendein anderes Schwergewicht, weil ansonsten würde die Hütte noch schneller brennen beim BVB. Und wie gesagt, du bist aus dieser Talsohle, in der der BVB war, mit auch in der Bundesliga Platz 10 bist du noch nicht raus. Und mit solchen Leistungen, vor allem dann in der zweiten Halbzeit, wirst du da auch nicht rauskommen.
Ja, und jetzt greifen wir mal ein bisschen vorweg. Jetzt am Wochenende eine ganz undankbare Aufgabe, auch wenn es ein Heimspiel ist gegen Augsburg, die ja seit 7, 8 Spielen ungeschlagen sind. Das wird dann wahrscheinlich auch Steine klopfen werden. Und ich sehe den BVB auf jeden Fall im Rückspiel, da schließe ich mich Sören an, auf jeden Fall nicht unbedingt in der Favoritenrolle. Und gerade wenn es dann vielleicht sogar über die 90 Minuten hinausgeht, habe ich so meine Zweifel, ob der BVB da so an seine, beziehungsweise über seine Grenzen gehen kann.
Also dann dazu auch noch auswärts, wo sie eine latente Schwäche für entwickelt haben, speziell in diesem Jahr. Trotzdem, komm, wir sind deutsch, die kommen weiter. Es wird ein
Oh.
2-0.
Okay, gut. Fabi greift schon mal vorweg. Gut.
Entschuldigung.
Sören, du noch was zu dem Spiel? Ansonsten würde ich mal bei den Dienstag noch ein bisschen weitermachen.
Gerne weitermachen, ja.
Gerne weitermachen. Gut, ich greife mal weiter vor. Der FC Brügge verliert zu Hause ein ziemlich ausgeglichenes Spiel gegen Aston Villa am Ende mit 3:1. Die Tore für Aston Villa in der 82. und 88. Minute. Ja, ein Eigentor und ein Foulelfmeter. Eine ziemlich gute Ausgangsposition, glaube ich, für Aston Villa, die damit, glaube ich, dann auch fürs Viertelfinale planen können, jetzt mit dem anstehenden Heimspiel dann. Sören, Arsenal.
Deutlich,
Was
7-1
will
in
ich da
Eindhoven.
großartig viel dazu sagen?
Also als Verfechter der holländischen Liga.
Ja, das war ein Klassenunterschied, zwei Klassenunterschied. Erste Halbzeit war das Spiel schon gegessen und in der zweiten Halbzeit keine Gegenwehr. Ich glaube, das kann man wirklich kurz machen.
Ja, gut, können sich die Fahrt da bzw. den Flug danach London eigentlich auch sparen. Ja, und Fabi,
Ich habe,
du?
warte, warte, warte,
Ja,
warte,
ja, ja.
ich möchte da an der Stelle noch einen raushauen. Ich vermute, der aktuelle Trainer von PSV Eindhoven wird im Sommer RB Leipzig übernehmen. Merkt euch das.
Boah. Meinst du? Peter Bosch?
Ja, jetzt habe ich euch durcheinander gebracht, ne?
Boah. Also ich habe, was das angeht, heute den Namen Jaissle gehört und was habe ich noch gehört? Und wer war es denn? Der andere Name, komme ich jetzt nicht drauf.
Jaissle, ach so, der war doch, war das nicht der, der auch in
Saudi-Arabien,
Saudi-Arabien,
genau.
zweite Liga doch, der war der, oder? Kann das sein? Zweite Liga-Trainer
Ah, nee,
oder
das
erste?
erste meinst du,
Ja,
ne?
ist ja auch egal.
So, Fabian, erzähl uns mal von deinem Date beim Fremdgehen.
Klasse Fußballspiel, wirklich, echt. Ich war super überrascht, auch vor allem von der Art und Weise, wie Atletico Fußball gespielt hat. Das war Unterhaltung. Per Excellence am Dienstagabend, und da ist wirklich nicht der Hauch von Ironie jetzt in meinen Aussagen mit dabei. Es war wirklich ein klasse Fußballspiel, am Ende Real, super abgezockt. Meines Erachtens, wir haben ja schon miteinander telefoniert, Tobi, am Mittwoch war das. Hatten aber einen leicht anderen Schwerpunkt, glaube ich, bei dem Gespräch von einer anderen Sportart, um kurzen Exkurs zu machen. Was ich damit eigentlich sagen wollte, Tor von Brahim Diaz wurde ihm eigentlich zu leicht gemacht, meines Erachtens. Aber ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche Mittwoch, wenn ich das Rückspiel gucken kann. Und was ich natürlich auch sagen muss, mittlerweile dieser Mythos Real Madrid, es ist schon phänomenal. Also ich habe durch Zufall am Wann war das? Am Wochenende auch das Spiel gegen Betis angeguckt. Ja, genau, weil Leverkusen war früh entschieden, habe dann umgeschalten auf Real gegen Betis Sevilla. Grottenschlecht Real Madrid, wirklich abartig. Und dann geht das Licht an und es ist Champions League, es ist ein anderer Modus, es ist eine andere Mannschaft, es ist ein anderes Stadion. Und Real für mich einfach der Top-Favorit.
Okay. Sören, möchtest du da beim Dienstag noch irgendwas bei den Spielen noch bei Real was sagen oder?
Habe ich Nein, ich
nicht.
glaube, das ist mit das Spiel dann in der kommenden Woche, was ja mit am engsten sein wird, sicherlich.
Ja,
Ist
denke ich
auch
auch.
interessant, ne? Ach so, nee, ich warte mal den Mittwoch ab und dann sage ich das, was ich jetzt sagen wollte.
Okay, dann rollen wir den Mittwoch quasi auch so auf, dass wir beim Bayern-Spiel dann enden. Ja, so in die zweite niederländische Mannschaft verliert zu Hause in einem auch ausgeglichenen Spiel am Ende gegen abgezockte, clevere Italiener und den möglichen ja, Gegner im Viertelfinale dann für die Bayern gegen Inter. Thuram und Martinez waren das. Am Ende sogar noch einen Elfmeter verschossen, Wellenreuter gehalten. Ja, sonst 3-0 ausgegangen, aber Inter ziemlich abgezockt und dürfte eigentlich im Rückspiel zu Hause
Gegen
auch
Bayern
keine
spielen.
großen Probleme mehr bekommen.
Nein, ich habe also mir persönlich vor dem Spiel gedacht, also das ist für Inter ist es das Spiel, das Schlüssel, der Schlüssel im Prinzip, wenn du da ein gutes Ergebnis holst, weil auch in dieser Champions League-Saison ja einige Mannschaften auch Probleme hatten in Rotterdam. Aber du hast gesagt, abgezockt. Das war jetzt nicht so, dass Feyenoord schlechter war, aber wenn du dort 2-0 gewinnst, dann ja, hast du alles richtig gemacht und das ist ein Riesenschritt auf jeden Fall ins Viertelfinale.
Gut, dann Sören, Barca, möglicher Gegner für Dortmund.
Ja, mit 10 Mann das Spiel gewonnen mit 1-0. Ich glaube, Benfica ist auch keine ganz so schlechte Mannschaft. Vor allen Dingen nicht mit Pavlidis vorne drin, dem Bochumer Jungen. Da schaue ich immer genau hin. Aber es war ja auch mit 10 Mann, glaube ich, hat Barcelona das Spiel schon auch weite Teile dominiert. Und ja, ist auch ein großer Schritt, glaube ich, schon. Zu Hause werden sie es klar machen, werden auch ins Viertelfinale einziehen.
Ja, 70 Minuten Unterzahl kann sich schon sehen lassen. Und alle wollen es ja eigentlich sehen, Fabi, wenn wir quasi schon mal noch weiter vorausschauen, ne, auf dem Weg zum Finale daheim. Hansi Flick wäre dann quasi der Gegner eventuell im Halbfinale, ne? Wäre ja
Ja.
eventuell möglich. Das große Wiedersehen. Gut,
Bis
und dann.
dahin ist noch einiges an Weg zu gehen,
Ja,
Rüdiger.
das stimmt. So, und dann haben wir noch ein Spiel. Ich bin gestern dann auch fremdgegangen, Fabi, nach der Vorentscheidung in München. PSG Liverpool. Am Ende ein mehr als glücklicher 1-0-Auswärtssieg. 87. Minute, gerade eingewechselte Harvey Elliott macht das Tor für Liverpool. PSG eigentlich das komplette Spiel total überlegen gewesen. Ein paar Mal Pech gehabt, am überragenden Alisson Becker gescheitert. Also fürs Rückspiel sind da die Karten immer noch völlig offen. PSG brutal geiles Spiel gemacht. Hat sich richtig gut anschauen lassen, das Spiel. Leider nur
Hattest du
nicht
den
das Tor
Eindruck,
gemacht.
dass die vielleicht einen Sechser vermissen?
Nein, ehrlich gesagt nicht, hör mal.
Überhaupt nicht.
Überhaupt nicht eigentlich. Ich weiß, worauf du anspielst, aber nee, mach dir nicht den Eindruck. Also bei dem Spiel gerade die Defensivreihen, also sowohl Van Dijk mal wieder als auch Marquinhos hinten drin, also brutal abgeräumt und alles von Becker, also wenn er nicht verletzt ist und gehört er eigentlich mit zu den besten Torhütern der Welt immer noch. Oder ist mit der beste Torwart der Welt. So, Fabi, der rote Teppich war ausgerollt in der Allianz Arena. Wir haben uns alle schon Wochen vorher drauf gefreut auf das Duell. Der FC Bayern hatte Bayern 04 Leverkusen zu Gast. Die letzten 6 Spiele konnten die Münchner nicht gewinnen. Aber dann Spiel 7.
Also erstmal danke, dass ich jetzt nach 3 Spielen, zu denen ich nichts sagen durfte, wieder was sagen darf.
Du kannst immer dazwischen grätschen, hör mal.
ausgerechnet bei dem Spiel, was mich am meisten natürlich betrifft. Ich denke, es war ein gutes Fußballspiel in Summe betrachtet. Natürlich fällt es mir relativ leicht nach dem Ergebnis. Ich möchte es aber nur nochmal erwähnen, dass ich es auch so angekündigt habe, dass es so kommen wird. Es war ein perfekter Spielverlauf für die Bayern, um mal vorwegzunehmen, muss man ehrlicherweise natürlich auch sagen, dass vieles in die Karten von Bayern gespielt hat. Was ich aber im gleichen Atemzug auch dazu erwähnen muss, es waren keine Dinge, die fremd beeinflusst waren, wie Schiedsrichterentscheidungen oder ähnliches, sondern es war wirklich, du gehst 1-0 in Führung durch eine brutale Flanke von Olise, die er wahrscheinlich auch nur einmal im Jahr mit seinem schwachen rechten Fuß so schlagen kann. Glaubt mir, ich habe viele Bayern-Spiele gesehen. Das war, glaube ich, das erste Mal überhaupt. Wer ihn sonst immer mit seinem rechten Fuß sieht, der weiß, was ich damit meine. War ein perfekter Kopfball von Harry Kane, schön eingelaufen. Kannst du auch meines Erachtens nicht verteidigen. Wird also, ja.
Das fängt ja schon auf der rechten Seite an, dass da Olise da erstmal flanken lässt.
Ja,
Aber
das meine ich gar nicht. Ich meine den Kopfball von
ja,
Harry
pass auf,
Kane.
ja,
Punkt.
genau. Dann bin ich jetzt quasi Nordi Mukiele, sehe die Flanke kommen und ich warte im 5-Meter-Raum, dass die Flanke reinsegelt, habe Harry Kane im Rücken. Was müsste ich als Verteidiger machen? Ich müsste dem Ball einen Schritt entgegengehen, um den Ball rauszuköpfen. Ich warte aber und habe so keine Möglichkeit. Harry Kane, der mit Anlauf ankommt, mit Schwung, drückt den Ball dann quasi ins Tor rein, habe ich keine Chance als Verteidiger. Ich muss da selber aktiv sein. Warten als Verteidiger gegen einen Stürmer, der mit vollem Tempo in den 5-Meter-Raum reingelaufen kommt, siehst du immer schlecht aus.
Ja, ich glaube aber trotzdem, dass es wirklich schwer ist, den Ball zu verteidigen, zumal Kane von hinten kommt,
Ja.
er ihn auch nicht sieht. Aber ja, klar, es gibt zwei Meinungen dazu. Ich glaube, es war einfach
Klasse Kopfball.
vielleicht ja ein klasse Kopfball und einfach auch schön rausgespielt, wo die Leverkusener einfach im Defensivverhalten vielleicht ein bisschen geschlafen haben. Für das Spiel an sich, glaube ich, für die Leverkusener wäre es wichtig gewesen, dann direkt im Anschluss oder nach ein paar Minuten nach dem Fehler von Upamecano zum Ausgleich zu kommen. Ab dann muss ich aber wirklich sagen, war es ein Spiel, was von einer Mannschaft dominiert wurde. Und auch im Laufe der ersten Halbzeit viele Chancen, viele Halbchancen, so muss man sagen. Ein, zwei Chancen, die durchaus auch zu einem Tor hätten führen können, unter anderem Musiala nach einer Ecke. Und man hat schon gemerkt, dass die Bayern wirklich richtig griffig und gallig waren, auch in den Zweikämpfen. Das hat mich am allermeisten überrascht, dass da von Bayern Seite aus wirklich vom ersten Moment an das Gefühl einfach vorhanden war, heute wollen wir, heute sind wir dran.
Okay.
Ja.
Ich wollte den Sören mal kurz mit reinholen. Dann wäre ja quasi Halbzeitstand dann 1-0 gewesen. Ich wollte Sören jetzt mal fragen, warst du überrascht wieder von der Herangehensweise von Xavi Alonso, wieder ohne Neuner zu spielen?
Nein, war ich nicht, weil ich glaube schon, dass er gerade auch gegen Mannschaften, ja, die vermeintlich auf dem gleichen Niveau sind oder besser sind, oft mit schnellen Spielern vorne spielt, ja, Innenverteidigung des Gegners unter Bedrängnis zu bringen. Und das muss man sagen, der Plan ist nicht aufgegangen.
Fabi?
Also da kann ich vielleicht auch was dazu sagen. Ich konnte es beim besten Willen nicht nachvollziehen, weil du in ähnlicher Art und Weise jetzt versucht hast, wie damals im DFB-Pokal auch bei den Bayern, irgendwie was Zählbares mitzunehmen. Und was für mich eigentlich gar nicht zusammenpasst, ist die Art und Weise, die man von den Leverkusenern in den letzten Tagen vorm Spiel, also dieses ja, schon auch leicht oder den Hauch von leichter Überheblichkeit und wir stehen auf einer Stufe oder wir spielen den schöneren, attraktiveren Fußball. Das wurde dann alles nochmal schön unterstützt von den Medien, von vielen, vielen Experten. Und du gehst am Ende des Tages für mich ein bisschen, als ich die Aufstellung gesehen habe, mit so einer Angsthasenaufstellung ins Spiel. Weil ich finde einfach schon, dass Leverkusen auch in einem Champions League Achtelfinale, selbst wenn du auswärts bei Bayern München spielst, durchaus eher daran interessiert sein könntest, deinen eigenen Stiefel durchzudrücken.
Okay.
Ja, und vielleicht, was ich wirklich nicht verstehe, du hast im Kader einen der besten Rechtsverteidiger, wenn nicht sogar, ja, der Bundesliga auf jeden Fall, einen der besten Schienenspieler mit Frimpong, und du setzt auf der Position auf Mukiele in so einem Spiel. Ich glaube schon, dass nach dem Spiel sich Xabi Alonso auch viele Gedanken machen wird, aber Fakt ist, der Plan, den er sich vorgenommen hat für das Münchenspiel, vielleicht kommen wir gleich noch auf die eine Szene, der Spielverlauf hätte ja auch ein bisschen anders sein können, wo Upamecano den Fehler macht. Aber über 90 Minuten, das muss man wirklich sagen, hat Leverkusen nicht das gezeigt oder konnte sich nicht ja, das vornehmen, was sie vielleicht auch vor dem Spiel geplant haben.
Am Ende, Fabi, kannst du dann die zweite Halbzeit mal ein bisschen noch durchgehen, sagte Xavi Alonso auch, haben schwere Fehler letztendlich eigentlich das Spiel entschieden und nicht mal irgendwelche taktischen Kniffe, hat er selbst gesagt.
Sowohl als auch. Also ich glaube, du gehst in die Halbzeit und wie gesagt, ich nehme ihn da gar nicht raus aus der Verantwortung. Du gehst in die Halbzeit, liegst 1-0 hinten. Was war der Ansatz? Es weiterhin so zu versuchen und mein Eindruck war der in der ersten Halbzeit und vielleicht kann der Sören da auch seinen Eindruck vielleicht nochmal schildern als neutraler Zuschauer, weil für mich war, ausgenommen diesem individuellen Fehler von Upamecano ausgehend, hatte Bayer Leverkusen eigentlich keine Chance. Kaum den Weg nach vorne gefunden. Dann wäre für mich die Konsequenz eigentlich, okay, wir gehen unverändert in das Spiel. Vielleicht versuchen wir nochmal in der einen oder anderen Situation ein bisschen früher oder schneller vorne drauf zu gehen, um das Pressing vielleicht auch nochmal ein Stück weit mehr ja, in unser Spiel reinzubringen. Auf der anderen Seite war es für mich vom Verständnis her, ja, wenn die zweite Halbzeit so läuft wie die erste Halbzeit, dann ist es eine Frage der Zeit, bis die Bayern das zweite oder im Zweifel sogar noch das dritte Tor machen. Deswegen wäre ich schon davon ausgegangen und ich war felsenfest davon überzeugt, dass zur Halbzeit Schick kommen wird. weil du einfach dann auch nochmal vorne einen anderen Fixpunkt hast. Du hast vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, was ja die Leverkusener gegen die Bayern ja eigentlich die letzten Spiele auch wirklich ganz gut gemacht haben, diese Flanken aus dem Halbfeld. Du hast ja die richtigen Spieler auf dem Platz. Du hast einen Grimaldo, du hast Frimpong. Du brauchst aber auch vorne drin jemanden, der dir die Dinge abnehmen kann. Und wenn du spielerisch nicht schaffst in der ersten Halbzeit durch die Mitte, durch Würz oder über Würz, dann musst du es eben einfach mal über außen versuchen und genau die Dinge machen, wo Leverkusen eigentlich für mich in der Bundesliga mitführend ist. Und dann kam natürlich der Wendepunkt und das war, wo die individuellen Fehler bei den Leverkusener dann losgingen. Das war einmal Kova beim 2:0 von Musiala. Ist natürlich jeder Bayern-Fan, ja, freut sich natürlich dermaßen, dass es 2:0 da fällt. Sowas kann dir immer mal passieren. Ich glaube, da kannst du ihm auch keinen großen Vorwurf machen. Ich erinnere nur an Manuel Neuer letztes Jahr Champions League Halbfinale gegen Real Madrid. Ähnlicher blöder Fehler, der nicht zu einem Tor führt, aber sowas passiert eben immer. Wo ich ihnen dann doch einen Vorwurf mache und da kann ich auch Granit Xhaka verstehen. Du darfst dir als Mukiele, als gelb Vorbewahrter im Leben nicht so eine zweite gelbe Karte einholen, wobei ich ja sogar noch einen Schritt weiter gehe und sage, in der Bundesliga bin ich mir sicher, in 9 von 10 Fällen gibt es Rot.
Ja, ja.
Also ist er sogar noch gut davon gekommen. Und dann sind wir nämlich bei der Elfmeterszene. Und ja, keiner und auch ich nicht als Bayern-Fan will eigentlich nicht, dass es für sowas Elfmeter gibt. Wenn du aber so selten dämlich mit beiden Händen auch noch in der Art und Weise so lange an Harry Kane ziehst, dass der irgendwann wirklich auch dadurch fällt, dann kannst du da nicht mehr helfen und dann musst du auch auf Elfmeter entscheiden. Mhm. Da braucht mir jetzt keiner erzählen, dass es kein Elfmeter war.
Sören Granit Xhaka hatte es im Interview später gesagt, er hat ja auch ein paar Jahre auf der Insel gespielt und dann auch unter dem Schiedsrichter. Er sagte in der Premier League, Michael Oliver hätte es nie gefunden.
Ja, ich glaube, die Diskussion gibt es ja immer, dass ja gerade in England gewisse Sachen nicht gepfiffen werden. Aber Fakt ist, wenn du dich so dämlich dann anstellst und auch diesen Klammergriff dann auch nicht nach einer Sekunde löst, sondern ja wirklich auch lange ja Kane so festhältst, dann ja, bist du selbst schuld.
Aber das ist doch vollkommen unstrittig, in der Situation dann irgendwo auf Elfmeter zu entscheiden, in der aktuellen oder heutigen Zeit. Ist es, glaube ich, gar keine Diskussion, in dem Sinne da auf Elfmeter zu entscheiden. Es gibt aber noch zwei Dinge, die mit dem Spiel und unmittelbar drumherum um das Spiel mir aufgefallen sind. Ich glaube, in einem Fußballspiel ist grundsätzlich alles möglich. Ich finde auch nach wie vor den Optimismus, den man irgendwo in Leverkusen auch noch hat, ehrlicherweise gar nicht so schlecht, um wirklich auch die Spannung hochzuhalten. Die entscheidende Situation war für mich dann aber eben auch die vergebene Chance von Palinha ganz am Ende, wenn das Spiel 4-0 ausgeht. Ich glaube, dann braucht gar keiner mehr drüber diskutieren, wer am nächsten Dienstag am Ende weiterkommt. Ich glaube, dann wäre auch dieser Zweckoptimismus auch nicht mehr vorhanden von der Leverkusener Seite. Was mich aber noch viel mehr beschäftigt hat, war tatsächlich im Nachgang. Ich habe mir fast alle Interviews und ich habe heute ausnahmsweise, das habe ich noch nie gemacht, mir auch die Pressekonferenzen nochmal angehört. Ich hatte so das Gefühl, dass die Leverkusener wirklich geschockt waren. Ich glaube tatsächlich, Granit Xhaka, Simon Rolfes, alle Interviews, ich hatte wirklich das Gefühl, die waren geschockt, dass sie wirklich so aus dem Stadion geschossen wurden. Ich glaube, jeder in Leverkusen hat mit was vollkommen anderem gerechnet. Hat man sich natürlich auch erarbeitet, dieses Selbstvertrauen. Und ich bin gespannt, wie die Mannschaft das verarbeiten wird. Am Wochenende, aber eben auch dann am Dienstag in dem Heimspiel, weil ich schon das Gefühl hatte, dass da wirklich eine Schockstarre für einen kurzen Moment eingesetzt hat.
Ja, das stimmt.
Es war auch sehr dünnhäutig, was man dann auch von dem einen oder anderen gehört hat aus Leverkusen, verständlich. Aber ja, es war kein Auftritt, glaube ich, wie den wahrscheinlich fast ganz Fußball Deutschland erwartet hat.
Dann würde ich sagen, blicken wir mal voraus. Ich hatte heute kurz mit dem Carsten gesprochen, geschrieben. Der sagte auch, also Hoffnung ist auf jeden Fall noch da, ein frühes Tor nächsten Dienstag. Und da geht er dann auch ganz stark davon aus, beziehungsweise will dann auch erstmal sehen, wie die Bayern dann reagieren, wenn das Stadion dann nochmal laut wird und alles. Ne? Also er hat auf jeden Fall die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Und ja, lassen wir
uns. Aber so soll es ja auch im
Sport sein. Ja, klar, sein, ne? Sicher. Also da jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, so bringt jetzt, glaube ich, anstelle von Leverkusen nichts, ne?
Nein, ich musste nur kurz schmunzeln, also wenn das Stadion laut wird, als spielen in Leverkusen, oder?
Ja, weiß ja, also ja, wird ja auch ein ganz besonderes Spiel werden in Leverkusen dann.
Also ich kann schon vorstellen, also aber auf der anderen Seite darf man natürlich auch jetzt mit dem Momentum, klar kannst du als Leverkusen, ich meine, es ist nach wie vor eine Top-Mannschaft. Natürlich hat die Chance, recht früh ein Tor zu erzielen. Auf der anderen Seite glaube ich natürlich auch, hast du genau das. Und ich persönlich erinnere immer ganz gerne, oder was mir gestern dann in den Sinn kam, als ich die Interviews hörte, war damals die Saison 2013, als wir gegen Barcelona gespielt haben, auch im Hinspiel ein Bombenspiel abgeliefert. Kann natürlich auch umgedreht sein, lass die Bayern und Bayern ist nach wie vor eine Mannschaft, die auch in der Lage ist, sehr früh ein Tor zu erzielen. Wenn du da hinfährst und du schießt nach 5 oder 10 Minuten das 1-0 auswärts als Bayern, dann hast du den Umkehreffekt und dann musst du eher Angst haben, dass die Leverkusener komplett auseinanderbrechen, weil dann wird der Widerstand gebrochen sein. Und ich glaube schon, dass es da auch eine Mannschaft gibt mit Bayern München, die da auswärts antreten wird, die genauso motiviert sein wird wie jetzt gestern Abend. Und das vom ersten Moment an schon auch nicht nur das Ergebnis des 3-0 auf Seiten der Bayern steht, sondern je länger das Spiel dauert, ja, klar, desto mehr kommt es natürlich auch den Bayern entgegen. Mhm. Und ich bin echt gespannt tatsächlich. Ich muss aber auch eine Sache vielleicht dazu sagen. Also ich habe selten ein K.O.-Spiel in der Champions League erlebt, welches 3-0 ausgegangen ist und trotzdem noch so viel Optimismus und so viele Leute der anderen Mannschaften oder der anderen Mannschaft Chancen ausrechnen. Also normalerweise war früher immer für mich 3-0, das Ding ist gegessen, du fährst dahin und schaukelst es runter.
Ja, das stimmt. Aber positiv für dich und die Bayern, Fabi, in 10 von 11 Fällen Siege im Achtelfinale, immer weitergekommen danach, auch ins Viertelfinale, außer einmal. Da war es damals gegen Inter, da haben sie es nicht mehr gedreht. So,
oh ja, denn, da hat Breno den katastrophalen Fehler gemacht. Da war ich
genau,
im Stadion.
Der Zündler Breno, genau, der war auch mal bei Bayern. Gut, komm, jetzt haben wir eine halbe Stunde durch. Jetzt versuchen wir mal
ein bisschen. Ist doch super. Kann ich noch eine Sache dazu sagen?
Bitte. Also die Gesprächszeit aber ziemlich knapp.
Ja. Da, also nicht zu Bayern gegen Leverkusen.
Schieß los.
Ich war sehr kurz davor, einen Tipico-Schein auszufüllen, weil ich mir so sicher war, dass ich viele Ergebnisse richtig tippen würde. Und am Ende kann ich euch sagen, von 8 Spielen wäre es ein richtiges Spiel gewesen. Oh. Von der Tendenz her. Und okay, das war Bayern gegen Leverkusen.
Oh ja, okay. Dann hast du jetzt da zumindest die Hinspiele gesehen und kannst dich dann nochmal am Wochenende, kannst nochmal in dich gehen und für die kommende Woche dann vielleicht nochmal Tipps aufstellen.
Ich überleg's.
Überlegst, ja, gut. So, Sören, jetzt gebe ich dir mal ein bisschen Gespräch. Seit ist ein bisschen untergegangen jetzt. Letzte Woche zu der Zeit hatten wir noch 2 Pokalspiele. Wolltest du da einmal kurz drüber
finden? Boah, ob ich mich da noch dran erinnern kann. Ja, auf jeden Fall meinst du wahrscheinlich Leipzig gegen Wolfsburg.
Genau.
Ja, ich glaube, ein glücklicher Elfmeter, den man vielleicht nicht unbedingt geben muss. Dann geht Leipzig 1-0 in Führung. War jetzt auch kein Highlight, aber es bleibt sicherlich die einzige Chance für Leipzig dieses Jahr, die Saison noch erfolgreich zu bestreiten.
Ja, denke ich auch. Ja, hart umkämpft. 5. Mal in den letzten 7 Jahren wieder ins Halbfinale eingezogen, die Leipziger, und war mal wieder befreiungsstark vorerst für Marco Rose. Und dann hatten wir noch eine Überraschung, Sören, am Mittwoch.
Ja, das Wunder von der Alm geht weiter. Bielefeld schlägt Werder Bremen. Ich muss sagen, dass Bremen im Moment in einer richtig schweren Phase ist. Sie haben den Kampf, den du da einfach auch liefern musst auf der Alm, überhaupt nicht angenommen. Wenn ich mich erinnere, Anfang des Jahres oder nach der Winterpause rausgekommen mit dem Ziel Europa League oder internationales Geschäft. Und Ja, sie rufen es nicht ab. So ein Transfer wie André Silva, den holst du an die Weser und ja, das passt im Moment auch nicht. Irgendwas scheint nicht zu stimmen in der Mannschaft bei Werder Bremen. Und ja, das Pokalaus war
Verdient.
dementsprechend absolut verdient, ja.
Ja, positiv für die Bielefelder mit den 7 Millionen, die man jetzt bekommen hat, hat man quasi den Etat für die dritte Liga einmal schon mal komplett wieder eingespielt. Also auch sehr gute Nachricht für die Arminia. Und Sonntag, Fabi, war dann die Pokalauslosung in Dortmund von dem ehemaligen Schalker Gerald Asamoah durchgeführt. Und du hast es vorher, ja, aus deiner Glaskugel heraus schon vorhergesagt, die Partien. Es ist alles so gekommen, wie es vermutet hattest.
Ja, ich bin der Didi Hamann unseres Podcasts, würde ich sagen.
Der kannst du gerne sein, mein Lieber. Und zwar empfängt Arminia Bielefeld, Bayern 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart RB Leipzig. Und dein Wunschfinale war, Fabi?
Mein Wunschfinale, boah, um ganz ehrlich zu sein, ich wünsche mir, dass der VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewinnt. Ich gönne es einfach den Stuttgartern nach langer, langer Zeit, dass sie wieder einen Titel gewinnen. Und offensichtlich wird es hoffentlich ein Finale gegen Arminia Bielefeld.
Okay.
Nein, Spaß. Natürlich wird es Leverkusen werden.
Gut, Fabi, dann ganz kurze 15. Einmal Freitag Auftaktspiel. Der VfB hatte die Bayern zu Gast.
Ich darf so viel über Bayern spielen. War auch ein gutes Fußballspiel tatsächlich. Die Bayern eingeladen worden vom VfB dreimal sozusagen zu Toren. Ganz, ganz wichtiger Sieg und mehr möchte ich über das Spiel gar nicht erwähnen. Allerdings eine Sache ist besonders hervorzuheben, fand ich den Torjubel beim 3 zu 1 mit Vincent Kompany, was ich von ihm im Leben nie erwartet hätte und einfach gezeigt hat, dass die Mannschaft wirklich absolut intakt ist und sich mehr und mehr zusammenrauft und hoffentlich noch das ein oder andere möglich macht, was man vor 2 Wochen vielleicht noch gar nicht sich hätte vorstellen können.
Die Chemie stimmt. Was sagte er am Samstag dann im Interview? War wie beim Videospiel so ein Glitch. Auf einmal war er auf dem Feld und er wusste nicht, wie er da hingekommen ist. Ne? Ja, gut. So, Sören, wir hatten über RB Leipzig im Pokal gesprochen. Jetzt kannst du über RB Leipzig sprechen. Die hatten Mainz 05 zu Gast. Ja, und es fing gut an zumindest.
Ja, nach einer Minute durch Xavi in Führung gegangen, also im Prinzip gegen eine ja, formstarke Mainzer Mannschaft früh in Führung gehen, ist, glaube ich, eigentlich ja den besten Start, den du eigentlich erwischen kannst. Dann hatte Mainz schon noch ein bisschen Probleme, aber mit zunehmender Spieldauer und das muss man wirklich sagen, waren sie die dominantere Mannschaft, waren sie die bessere Mannschaft und haben das Spiel dann in der zweiten Halbzeit auch absolut verdient gedreht und das Märchen geht weiter.
Zwei blitzsauber rausgespielte Tore von den Mainzern, also richtig schön Fußball in der zweiten Halbzeit gespielt und RB Fabi, zweite Halbzeit mal wieder komplett lethargisch, in Lethargie versunken. Ist schwer zu beschreiben momentan der Zustand bei RB, ne? Aber da war ja jetzt am Wochenende auch das Gremium zusammen, um Gomez, Schäfer, wer war noch dabei? Kloppo haben sich auf jeden Fall erstmal vorerst dafür entschieden, dass er noch ein Spiel kriegt am Samstagabend in Freiburg dann.
Ja, musst du auch machen, weil ich glaube, der Markt an verfügbaren Trainern wäre alles jetzt wahrscheinlich ein Schnellschuss, ihn zu feuern und irgendjemanden anderen zu installieren. Von daher sehr schlechte Champions League-Saison auch gespielt, weit unter den Erwartungen in der Liga und mit einer weiteren Niederlage wird es auch für ihn wahrscheinlich schwer, sich im Amt zu halten.
Richtig. Ja, erste Mal in der Geschichte von RB jetzt sogar ein Kurztrainingslager gefahren. Schauen, ob das wirklich was bringt. So, dann gab es ein Wiedersehen an der Ostalb. Tim Kleindienst war zu Gast in Heidenheim, Sören, und die Gladbacher haben kurzen Prozess gemacht.
Ja, blitzsauberer Auswärtssieg, absolut verdient. Auch relativ früh in Führung gegangen. Ja, nach 20 Minuten ja schon 2-0 geführt gegen harmlose Heidenheimer. Ich glaube, auch beim Debüt von Cardoso im Tor der Gladbacher. Ja, überhaupt keine Offensivaktion der Heidenheimer. Von daher verdienter Auswärtssieg.
Mit dem Auswärtssieg haben die Gladbacher jetzt, Fabi, 17 Punkte geholt in dieser Saison. Das sind so viele Punkte wie in den letzten 2 Jahren zusammen auswärts. Noch Fragen?
Ja? Nein?
Also schon brutal, echt brutal. So, dann lasst uns weitermachen. Fabi, was hältst du denn vom VfL Wolfsburg, der in Bremen zu Gast war?
Ja, ich glaube, einer der dankbarsten Gegner im Moment, die du bekommen kannst, glaube ich, mit Werder Bremen. Absolut im Formtief unter der Woche natürlich tiefer. Ja, nee, Nackenschlag, Tiefschlag, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine.
War mehr alles dabei.
War alles dabei. Von daher glaube ich, einfach auch ganz, ganz wichtige 3 Punkte für den VfL, die mit Sicherheit das große Ziel haben, sich dieses Jahr für einen internationalen ja, Fußball zu qualifizieren. Hasenhüttl, glaube ich, auch balsam auf die Seele. 37 Punkte und keiner wird es glauben, aber tatsächlich würde ich sagen, so die Mannschaften, die im Moment um Platz 4 betteln, mittlerweile würde ich im Übrigen auch die Frankfurter Eintracht mit reinnehmen, könnten ein heißes Rennen werden mit sogar 2 Überraschungen unter den ersten 4. Was meint er?
Da gehe ich mit. Also entweder machen es Mainz oder die Freiburger. Einer von den beiden wird auf jeden Fall vielleicht sogar die Champions League packen. Ich weiß nicht, wie Sören sieht, aber
Ja, ich lege mich auf Mainz fest.
machen, glaube ich, mit Abstand den stabilsten Eindruck. Und ich mit Mainz und Wolfsburg sind, glaube ich, die Mannschaften, die mit am unangenehmsten überhaupt jetzt in der Liga zu spielen sind, glaube ich, ne?
Das heißt also, die Dortmunder würden versuchen, im Sommer die Mainzer leer zu kaufen.
Ja, zumindest haben sie noch für ein Jahr dann die Kohle durch die Club-WM,
Das stimmt. Johnny Burkhardt wäre einer
ne?
davon.
Ja, der ist ja
Vielleicht
auch.
kaufen sie den Trainer auch gleich noch raus.
Ah, das weiß ich nicht. Meinst du wirklich? Nein, kann ich mir nicht
Nein, das war
vorstellen.
ein
Nein,
Spaß.
nein, nein. Gut. So, und dann müssen wir leider, Sören, über den VfL Bochum sprechen. Nach zuletzt 3 ungeschlagenen Spielen hat es den VfL Bochum leider erwischt.
Erwischt, ja, wenn man es kurz machen will, ist es ein individueller Fehler, ein Distanzschuss, wo Timo Horn nicht gut aussieht, ja, welches dann auch das Spiel entscheidet. Ich glaube, der VfL hat erneut ein sehr gutes Spiel gemacht, über weite Strecken, glaube ich, auch das bessere Team. Vorwerfen muss man dann eben, dass man ja gerade so vor dem Tor im letzten Drittel nicht zwingend genug war, nicht die hundertprozentige rausgespielt hat. Und ja, dann, wenn du dir hinten einen Fehler leistest, der immer passieren kann, ich glaube, das ist völlig klar, verlierst du das Spiel 1-0 und muss wirklich sagen, da wäre mehr drin gewesen.
Ja, auf jeden Fall. Und die TSG durch den Sieg jetzt 25 Punkte, 8 Punkte vor im VfL auf Platz 16. Hat in den nächsten 3 Wochen dann mit Heidenheim, Pauli und dem FCA auf jeden Fall 3 Gegner auf Augenhöhe. Und das könnte dann schon der vorzeitige, ja, Klassenerhalt dann in dem Sinne der TSG dann auf jeden Fall perfekt gemacht werden, ne? Haben sich jetzt auch wieder ein bisschen gefangen und stabilisiert. Nicht stabilisiert, Fabi, hat sich die letzten Wochen der FC St. Pauli, der langsam wieder nach unten blicken muss.
Ja, hätte ich ja selber nicht für möglich gehalten, wobei man aber auch sagen muss, die Dortmunder haben wirklich ein gutes Spiel gemacht, zumindest bis zu dem 2-0. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt der Gegner. Trotzdem hat man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr ausgerechnet. Aber ja, jetzt ist vielleicht auch so dieser Punkt erreicht, wo St. Pauli, wo auch jeder einzelne Spieler wieder den oder die Sinne schärfen muss, dass es doch um Abstiegskampf geht. Langzeit oder lange Zeit hat man eigentlich wenig bis gar nichts damit zu tun gehabt und jetzt bist du wieder mittendrin und darfst auch langsam wieder zu deiner Leistung zurückfinden.
Zur Leistung zurückfinden ist ein gute Überleitung zum Spiel der Frankfurter. Die hatten Bayer Leverkusen zu Gast. Und ja, was sollen wir da bei dem Spiel sagen? Leverkusen hat quasi im Kampf um die
Meisterschaft.
Vizemeisterschaft die Muskeln spielen lassen und einen völlig verdienten, ungefährdeten 4:1-Sieg in Frankfurt eingefahren. Kevin Trapp sprach am Ende des Spiels von 2 bis 3 Klassen besser. Hat er, glaube ich, ziemlich gut zusammengefasst, Jörn.
Ja, muss man so sagen. Ich glaube, da hat man gesehen, was für eine Qualität im Leverkusener Kader steckt, wenn sie ihr Spiel durchziehen und sich vielleicht gar nicht so sehr auf den Gegner ja, einstellen oder Änderungen vornehmen. Aber das stimmt. Also Eintracht war nicht in der Lage, dagegen zu halten. Muss auch wirklich sagen, dass gerade auch die Neuzugänge mit Wahi, die brauchen einfach noch Zeit. Und jetzt bin ich auch gespannt. Heute Abend, wir zeichnen heute Abend auf, wenn die Eintracht gegen Ajax spielt in knapp einer Stunde. Ja, wie es international weitergeht, aber jetzt in der Bundesliga gegen Leverkusen, verdiente Niederlage.
Und die gute Ausgangsposition von Platz 3, Fabi, die letzten Wochen auch immer mehr geschmolzen.
Ich habe es euch tatsächlich rund um die Winterpause, Kickoff ins neue Jahr auch gesagt. Ich glaube einfach, mit dem Abgang von Marmoush ist ein ganz, ganz wichtiges Puzzlestückchen irgendwo gegangen. Das tut der Frankfurter Eintracht wirklich richtig weh. Und wie in den Vorjahren aus, ist wie verhext, in der Bundesliga bringen die Frankfurter einfach keine Konstanz rein. Und du hast natürlich jetzt auch zweimal in Folge gegen zwei Gegner gespielt und eindrucksvoll, glaube ich, auch erkannt, wie weit wirklich oder wie weit von der Spitze du wirklich entfernt bist.
Ja, muss man so ausdrücken. Da spielst du die Spiele gegen Bayern und gegen Leverkusen an, ne?
Ja.
Ja, 2-8 Tore oder 1-8 Tore sprechen da schon eine deutliche Sprache. Gut, und dann haben wir, Sören hat es schon angeteasert am Anfang der Folge, dass, ja, letztes Spiel des Spieltages, Union Berlin, Holstein Kiel. Ja, und da feiern die Kieler am Sonntagnachmittag durch das 1-0 bei Union den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga, geben damit die rote Laterne an den ersten FC Heidenheim ab und sind durch den Sieg auch wieder mittendrin im Abstiegskampf, haben sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Ein völlig verdienter Sieg, der auch bei ein bisschen konsequenterer Ausnutzung der Torschancen hätte noch höher ausfallen können.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit, wenn man die Chance von Maschino nimmt, da hätte schon 2-0 stehen müssen, auf jeden Fall. Aber Kiel, ja, das ist von Beginn an starker Auftritt, haben sich in jeden Zweikampf reingeworfen, in jeden Ball. Und im Prinzip die Sachen gemacht, die man von Union Berlin erwartet hätte, die aber aktuell zumindest aus meinem Gefühl total verunsichert sind. Der Trainerwechsel hat sich auch nicht ausgezahlt und jetzt macht es auch Sinn, glaube ich, warum gerade auch der Präsident alles dafür tut, dass die 2 Punkte aus dem Bochum-Spiel wieder zurückgenommen werden, weil ich glaube, die Alarmstufe ist rot bei Union Berlin. Es sind nicht mehr viele Punkte zu Platz 16.
6 Stück.
Und wenn sie so weitermachen, wird es eine ganz enge Kiste.
Fabi, hätte man so auch, glaube ich, nicht erwartet. Ne? Steffen Baumgart jetzt 9 Spiele da und nur 7 von 27 Punkten geholt. Er wusste, was er sich da einlässt.
Wusste er, aber ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt. Also ich glaube, man sieht schon, wie schlecht Union Berlin eigentlich ist. Im Moment noch davon leben, dass sie in der Hinrunde wirklich viele Punkte gesammelt haben. Vom aktuellen Leistungsniveau würde ich Union Berlin mit Sicherheit entweder auf Platz 17 oder 18 in der Bundesliga setzen. Ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass es am Sonntag die nächste Niederlage geben wird. Du steckst ganz tief mit unten drin und das auch zu Recht. Und ich gehe davon aus, so in meiner Formtabelle, die ich so vor Augen habe, wie gerade eben gesagt, ist Union für mich die Mannschaft irgendwo auf 17, 18 der Bundesliga anzusehen.
Hm. Ja. 10 Spieltage haben wir noch. So, wenn jetzt Schluss wäre, Fabi, in Liga 2, würdest du mit Sicherheit damit zufrieden sein?
Ja.
Beim jetzigen Tabellenstand.
Absolut. Ich finde HSV, also für mich gibt es eigentlich 2 Vereine, die ich gern direkt aufsteigen sehen würde. Natürlich HSV Köln, für mich aber auch Kaiserslautern, Betzenberg ist für mich absolut in Ordnung. Trotzdem, das Witzige immer in der zweiten Liga ist ja, wenn man sich die Ergebnisse an den Wochenenden anguckt, das könnte kaum wilder sein. Du hast Ergebnisse, du hast Überraschungen an jedem Spieltag. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja. Keine Mannschaft bringt es auf die Kette, mal 3-4 Spiele am Stück dreifach zu punkten. Man stellt sich mal nur vor, eine der großen Traditionsvereine, die wir in der zweiten Liga haben, würden einfach mal eine Serie hinlegen. Ich glaube, dann könntest du ganz beruhigt, wärst wahrscheinlich mit 6, 7, 8 Punkten Vorsprung in der Tabelle uneinholbar vorne, aber das ist offensichtlich nicht der Fall. Der HSV verliert in Paderborn, die Kölner in Karlsruhe, Mannschaften wie die Fortuna oder auch Magdeburg, die im Übrigen, glaube ich, wie viele Heimspiele am Stück nicht gewonnen haben? 15, 16?
Ja, ja.
Sind aber jetzt Relegationsplatz, also es ist phänomenal. Ja. Schlecht. Das muss man auch dazu sagen.
Oder so ein weiter spannend.
Ja, ich glaube, das ist Woche für Woche sagen wir das, alles ist da drin. Es wird sich noch ein paar Mal verschieben, das Tabellenbild, aber ich glaube schon, wenn man das alles so zusammenfasst, das spricht euch jetzt nicht für die exorbitante Qualität, die in dieser Liga steckt, weil einfach alles so eng beisammen ist.
Hundertprozentig. Aber was ja auch noch total krass ist, wenn man über die zweite Liga spricht, oder du mir ja offensichtlich jetzt, es ist schon auch noch eine potenzielle Gefahr für den einen oder anderen Verein. Man nimmt mal die Hertha beispielsweise. Ja, du hast ehrlicherweise eine Mannschaft aus Braunschweig, die haben sich wirklich recht clever und gut verstärkt, die nur noch 4 Punkte hinten dran ist. Die Ergebnisse zeigen jetzt auch nicht wirklich, dass die Hertha irgendwo ein Stück weit isoliert ist von einem Nichtabstieg. Also da ist schon noch der Super-GAU auch in der einen oder anderen Richtung durchaus auch möglich. Das ist verrückt.
Ja, das kann man so, glaube ich,
Jetzt
gut
stellt euch mal
festhalten.
vor, am Ende der Saison stehen Magdeburg und Paderborn auf Platz 1 und 2.
Also ich muss jetzt eine Lanze brechen für Magdeburg. Die spielen jetzt 24 Spieltage mit Abstand den schönsten, besten, offensiv attraktivsten Fußball. Also die hätten es, zumindest wenn es danach geht, auf jeden Fall verdient. Und gerade der Osten hätte es auch wieder verdient, auf die Landkarte in der Bundesliga zu kommen. Also
Sind sie doch
Magdeburg,
zweimal.
ja, aber nach langer, 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 langer Zeit mal wieder ein Ostverein in der Bundesliga. Darauf
Haben
hoffst
wir
du
doch
noch.
zwei.
Richtig im
Ja, wobei.
Osten.
Ja.
So, und jetzt springen wir mal geografisch ein
Ja,
bisschen
nee,
zur
also
Seite.
das, ja, da muss ich dir auch beiseite springen. Also, ich glaube, Berlin und klar, Union Berlin sieht sich ja so ein bisschen als Ostverein, aber ich glaube, wenn wir über Ostvereine sprechen, ist es Magdeburg, ist es vielleicht dann auch Cottbus, die dann vielleicht die nächste Saison in der zweiten Liga spielen. Also, das ist auch eher Osten für mich, ja.
Ja, dann können wir noch einen Verein aus der Pfalz mitnehmen, Fabi, und dann den dritten, den würfeln wir dann vielleicht dann aus, ne?
Also vielleicht jetzt, wo du das gerade erwähnst, tatsächlich würde ich es vielleicht auch gerne einmal noch sagen. Ich glaube, die Chance als Drittletzter der Bundesliga, als Favorit in ein Relegationsspiel zu gehen gegen den Dritten der zweiten Liga, die war noch nie so hoch wie dieses Jahr. Und das sieht man an den Punkten, das sieht man an den Tordifferenzen. Und das sieht man einfach auch an der Qualität des Fußballs. Wenn man mal ganz ehrlich ist, und wir nehmen jetzt mal den ersten FC Köln als Beispiel, das ist kein schöner Fußball. Das ist Fußballkampf, viele 1-0-Siege. Dann nimmst du eine Mannschaft wie Kaiserslautern, die mit Sicherheit jetzt auch kein Fußballfeuerwerk rein spielerisch, technisch abliefern. Also das ist schon
Harte Kost.
schön für einen neutralen Zuschauer, da dieses Wilde auch in der Liga zu haben, diese verrückten Ergebnisse. Aber wenn man ganz ehrlich ist, qualitativ besser wird die Bundesliga durch einen der Mannschaften, die aufsteigen werden, definitiv nicht werden.
Mit diesen Worten. Ja, und am Wochenende wird die Fortuna dann wahrscheinlich dann in Hamburg oder so gewinnen. Wird dann passen. Ist übrigens ja Samstagabend Topspiel. So, jetzt sind wir fast schon bei einer Stunde. Jetzt hauen wir noch den Gewinner des Spieltages raus und dann sind wir durch für heute. Ich höre.
Schwierig, ganz schwierig.
Nimm doch Hoffenheim.
Nee, ich würde sogar sagen, ich nehme Mainz, weil sie ein Top-Team geschlagen haben und weiterhin auf dem besten Weg sind, zumindest in der nächsten Saison europäisch dabei zu sein.
Ja, gut. Und bei dir, Fabi?
Holstein Kiel.
Mit dem ersten Bundesliga-Auswärtssieg.
Absolut.
Gut, und jetzt habe ich für euch eine kleine Überraschung. Ist am Wochenende wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, aber der FC Schalke hat ja zu Hause gegen Münster gewonnen.
Loris Carius.
Und ich nehme, du sagst es so, Loris Carius, der die letzten Jahre so viel über sich hat ergehen lassen müssen durch seine Fehler, die er sich hat geleistet im Champions League-Finale. Jetzt am Wochenende Schalke den Sieg gerettet mit ein paar richtig guten Paraden. Hat mich sehr gefreut für den Jungen und daher ist es Loris Carius beim
Also
FC
ich
Schalke.
habe in der Sportschau habe ich die Zusammenfassung gesehen und da haben sie das auch nochmal, glaube ich, extra beleuchtet, also sein Debüt. Er hat wirklich stark gehalten, das muss man wirklich sagen. Von mir aus kann man ihm auch eine Note 1 geben. Er hat aber auch in der einen oder anderen Situation verdammt viel aus dem einen oder anderen Ball auch rausgeholt.
Er weiß halt, sich in Szene zu setzen. Ne?
Ja, und die Frau war ja auch mit im Stadion. Das wurde dann auf Instagram natürlich auch nochmal zelebriert. Ja, da ist ein bisschen Glamour ins Ruhrgebiet zurückgekehrt.
Ja, aber nur für kurze Zeit. Die hat ja dann direkt den nächsten Flieger wieder nach Italien genommen, war am nächsten Tag dann beim Topspiel in Neapel. Also von daher, ich glaube, im Ruhrgebiet wird sie sich nicht so wirklich anfreunden mehr. Aber gut.
Sind wir schon jetzt am Ende oder wollen wir noch ein bisschen weitersprechen?
Ja, wenn wir so weiterquatschen, dann können wir direkt quasi die 15:30-Konferenz schon oder Frankfurt-Spiel noch mitnehmen.
Nee, aber es dauert noch ein bisschen, aber ich würde heute Abend den Tipp geben, Borac Banja Luka gegen Rapid Wien. Alternativ gibt es natürlich auch noch Paphos FC gegen Djurgården aus Schweden in der Conference League, wären meine Tipps. Wobei ich da auch sehe, da gibt es die ein oder anderen Spiele, wo ziemlich viele Tore fallen, wie zum Beispiel bei Panathinaikos Athen gegen AC Florenz, steht es 3-2 unter anderem, falls es euch interessiert. Oder ihr schaut einfach das schlechte Man United gegen San Sebastian, läuft gerade auch.
Wo gerade? Die gerade das 1-0 geschossen haben, durch Zirkse.
Echt?
Ja.
Oh, tatsächlich, jetzt wurde es aktualisiert.
Kann sich Joachim Löw schon seine neue Mannschaft angucken, ne?
Na, guck mal, und die also einzige holländische Mannschaft, die ergebnistechnisch gut unterwegs ist in dieser internationalen Woche, scheint wohl Alkmaar zu sein.
Also ich kann das RTL Plus Abo nur empfehlen, denn nachher dann ja auch Ajax Amsterdam gegen Eintracht Frankfurt.
Das kommt dann da?
Ja. Oder auch auf normal RTL doch auch, oder?
Oh ja, gut, aber dann natürlich bei RTL Plus ist natürlich HD, also okay. Gute Kommentatoren, sehr gut.
Okay, alles klar. Gut, dann mit den letzten Worten drückt am Freitag, sprich morgen, alle die Daumen für die DEG. Und sollte das schief laufen, kann ich euch nicht versprechen, mit euch in den kommenden Tagen die Folge aufzunehmen. Also Daumen drücken bitte.
Aber machen wir auch. Ja,
dann hören wir uns am Montag, Jungs.
Tschüss.
Bis dann, ciao.